Markt 1, der Podcast aus dem Coburger Rathaus. Durch eine kleine Erkältung etwas ausgebremst, ist der Hirsch jetzt wieder zurück. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen erkältungskrankheitsfrei durch den schmuddeligeren Jahresbeginn gekommen und freut euch genauso wie ich auf den Frühling. Da kommen sie nämlich wieder raus an allen Ecken und Enden. Sehen wir sie in Coburg? Baustellen. Klar stört das im Alltag, aber es zeigt auch, dass etwas vorangeht. Und ich rede jetzt gar nicht von den Baustellen auf den Straßen, sondern von Gebäuden, die gebaut werden, die umgebaut werden, die saniert werden. Das ist nämlich unser großes Thema. Wir schauen heute ins Referat 2 der Stadtverwaltung und da dreht sich alles um das Thema Bauen und Gebäude.
Der Verwaltungsduden.
Keine Baustelle, ohne dass Fachbegriffe durch die Gänge gerufen werden. Aber auch beim Planen außenrum darf das Fachvokabular nicht fehlen. Für Peter Kosak, den neuen Leiter vom Referat 2, war es daher gar nicht so einfach, nur ein Wort für unseren Verwaltungsduden auszuwählen.
Ja, hallo. Ein wirklich schönes Wort sind die sogenannten fliegenden Bauten.
Hat mit Fliegen an sich jetzt nichts zu tun. Wissen Sie, woher der Begriff kommt?
Bin ich ehrlicherweise überfragt, aber es gibt mit Sicherheit einen Menschen da draußen, der das sehr gut erklären kann.
Was fliegende Bauten aber sind, das weiß Peter Kosak natürlich und erklärt es uns auch verständlich am Ende der Folge. Vielleicht könnt ihr euch aber schon mal ein paar Gedanken machen, denn der Begriff wird während des Interviews immer mal wieder eine Rolle spielen. Wir haben davon nämlich relativ viele in Coburg, zum Beispiel als fliegende Klassenzimmer.
Hält das Globe, wenn es fertig ist, die Rocky Horror Show aus?
Also ich bin 100% davon überzeugt, dass das Globe die Rocky Horror Show aushält. Bin auch schon ganz neugierig und voller Vorfreude auf die Vorstellung. Ich werde sie mit Sicherheit besuchen. Und ich glaube, das ist auch ein würdiger Rahmen im Globe, das Ganze fortzuführen.
Mal ganz kurz, falls ihr es nicht mitbekommen habt, bei einer Musikveranstaltung in der Reithalle hat der Schauspieldirektor des Landestheaters gesagt, so, und das jetzt folgende Musikstück ist ein bisschen ein Verweis auf die Zukunft, auf das, was kommt. Und dann lief der Time Warp, also das hier.
It's just a jump to the left.
Ich war damals 92 noch zu klein, als es beinahe die tobenden Massen in den Zuschauerrängen das große Haus am Schlossplatz den Putz zum Bröckeln gebracht hat. Wo waren Sie damals?
Leider nicht in der Vorstellung. Da war mein Theatergehen noch etwas unterentwickelt. Aber ich habe es mir von den Kollegen sagen lassen, es ging um die Ränge und die schöne Verzierung in den Rängen im großen Haus. Und die haben den Schwingungen der klatschenden und rhythmisch hüpfenden Zuschauer nicht sehr lange Widerstand entgegengebracht. Und dann musste die Vorstellung ja letztendlich auch wurde abgesagt und dann auf den Schlossplatz verlagert.
Nutzen wir doch gleich mal den Blick und schauen ins Globe. Ich sehe ja auch auf Ihrem Schreibtisch steht auch dieses kleine Modell zum Globe. Und links ist eine Grafik dazu. Also da sind Sie schon mittendrin. Wie sieht's denn? Wie sehr scharren Sie schon mit den Hufen? Wie sehr freuen Sie sich drauf, dass die Eröffnung absehbar ist?
Also Sie können sich natürlich vorstellen, dass ich mich ganz besonders freue, wenn wirklich dann endlich der letzte Handwerker aus dem Globe heraus ist und wir dann wirklich Vorstellungen beginnen können und wenn das Landestheater das Globe dann auch in Betrieb nimmt. Und ja, es ist ein Herzensprojekt und wir sind auch eine richtig, richtig gute Gruppe von Leuten, die sich um das Globe bemühen und es ist kein einfaches Unterfangen, aber im Moment sind wir wirklich wieder auf dem Weg, dass wir sagen, also der Oktober, den wir jetzt anvisiert haben, der wird auch so kommen. Also sprich im Oktober 23, man muss das Jahr ja immer dazu sagen, soll es dann nur endlich losgehen.
Jetzt sind Sie auch oft mehr mal auf der Baustelle. Gibt es da schon eine Lieblingsecke, wo Sie sagen, oh ja, oder eine Ecke, die vielleicht besonders Sorgen gemacht hat, wenn Sie uns mal so ein bisschen mit in die Geschichte so der letzten Jahre nehmen?
Das ist eigentlich ganz lustig, weil Glob ist ein Rundbau und Sie reden von Ecken, also von daher ein bisschen schwierig, wobei man dazu natürlich ehrlicherweise sagen muss, das Glob ist ein Vieleck, also ein Polygon, da gibt es natürlich Ecken. Ja, also es gibt einen Bereich, würde ich es jetzt mal nennen, und das ist der Zuschauersaal oder Zuschauerraum. Der hat uns wirklich Kopfzerbrechen gemacht. Da ging es einmal um das ganze Thema Tischlerarbeiten, also alles das, was an die Wände kommt, aber auch das ganze Thema Boden, weil das wird ein ganz spezieller Boden. Der ist zwar mit Parkett belegt, aber Sie müssen sich vorstellen, das ist ein sogenannter Schwingboden wie in einer Turnhalle. Und unter diesem Schwingboden ist auch noch eine Fußbodenheizung und die ist nicht nur zum Heizen, sondern auch im Sommer zum Kühlen. Und da ist relativ viel Planung und auch relativ viel Schweiß reingeflossen, weil das ist doch eine relativ aufwendige Geschichte. Das ist jetzt Gott sei Dank alles so, dass wir alle Vergaben beauftragen konnten oder tätigen konnten. Und wenn das jetzt mal durch ist dann und auch umgesetzt, dann mache ich die berühmten drei Kreuze.
Jetzt baut man ja so ein Theater nicht jedes Jahr. Also das ist ja schon so eine einmalige Leistung, das große Haus. Noch nicht ganz die 200 Jahre auf dem Buckel. Dem Glob wünschen wir auch so eine lange, wenn nicht gar noch längere Zukunft. Wie sehr hebt sich so ein Projekt eigentlich aus dem Alltag heraus? Oder reiht sich eigentlich Großprojekt an Großprojekt, nur wir als Bevölkerung bekommen das gar nicht so richtig mit, weil da viel im Hintergrund passiert?
Das Glob wird ja nicht zu Unrecht als Leuchtturmprojekt bezeichnet und das ist es natürlich auch in meiner beruflichen Laufbahn. Ich bin ja seit 1989 im Hochbauamt, also mittlerweile fast 34 Jahre im August. Und so eine Maßnahme hat man ein einziges Mal, das muss man wirklich sagen, weil es ist ja nicht nur die Investitionssumme, die dort getätigt wird, sondern es ist auch wirklich diese Vielfältigkeit, diese vielen Dinge, die zu beachten sind. Der Brandschutz spielt eine ganz große Rolle, aber auch von den Nutzungskonzepten her, weil das Glob ist ja ein multifunktionales Gebäude und da steckt das Wort multifunktional drin. Das heißt also, ganz, ganz viele Dinge sollen dort möglich sein. Das bedeutet natürlich auch, dass man wahnsinnig viel Planung in so ein Projekt steckt. Und dann soll es zum Schluss auch noch schön ausschauen und außergewöhnlich ausschauen. Und auch die runde Form ist ja nun nicht alltäglich. Von daher, ja, also mehr geht eigentlich nicht, das muss man ganz ehrlich sagen.
Die Arbeit wird aber auch, wenn das Glob eröffnet ist, natürlich nicht weniger. Wir haben die Rückertschule, wir haben die Heiligkreuzschule, wo Arbeiten schon laufen. Wie kann man an sowas rangehen? Die Schüler müssen ja auch noch irgendwie unterrichtet werden.
Also zum einen muss man natürlich mal unterscheiden. Sie haben die Rückertschule genannt, Sie haben die Heiligkreuzschule genannt. Es geht immer darum, ist es ein Baudenkmal? Das ist die Heiligkreuzschule und ein Jugendstilbau. Das heißt, da ist nochmal die Latte nochmal ein ganzes Stück höher. Und es funktioniert nur mit sehr viel Erfahrung. Also man muss wirklich Erfahrung haben im Bestand, bauen im Bestand, in der Denkmalpflege und braucht auch entsprechende Partner, die dann diese Dinge auch schon mit Erfolg bearbeitet haben. Das andere ist natürlich, dass man immer wieder überlegen muss, baue ich die Schule im Betrieb um? Und das haben wir bei diesen, also zumindest bisher bei den Schulbaumaßnahmen so getan, auch bei der Heiligkreuzschule noch. Aber wir werden das bei dem zweiten Bauabschnitt der Rückertschule, da geht es ja um die Generalsanierung des Altbaus, nicht mehr tun. Das heißt, die komplette Schule wird in eine Containerschule ausgelagert, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, dass heute im Jahr 2023 die Firmen auch ganz anders arbeiten, dass man auch die Akzeptanz am Markt nicht mehr bekommt, wenn man permanent in Bauabschnitten und Teilabschnitten auf die Baustelle kommen muss, auch die Preise entsprechend hoch sind. Aus dem Grund haben wir uns jetzt entschieden, das bei der Rückertschule anders zu machen, um da einfach auch diesen ganzen Dingen, die man eigentlich schlecht handeln kann, einmal Kosten und die Bauzeit, denen einfach Rechnung zu tragen. Weil wir haben bei der Heiligkreuzschule speziell gemerkt, dass das dann ganz schnell auch mal ausufern kann.
Einfach ein bisschen Druck vom Kessel nehmen an der Sache. Wo kommen denn die Schüler dann hin? Die müssen ja, die brauchen ja auch ihre Bänke, die brauchen auch einen Pausenbereich und was Schulen sonst noch so brauchen. Auch das hat sich ja seit meiner Schulzeit schon verändert.
Ja, also zum einen sind die Anforderungen natürlich an die Räumlichkeiten in der Schule gestiegen. Also das ganze Thema Digitalisierung ist heute eine Selbstverständlichkeit, also gar nichts Außergewöhnliches mehr. Dann natürlich auch Fachräume und wir werden das speziell bei der Rückertschule jetzt über eine Containerschule lösen, die an den ehemaligen Standort der Dreifach oder an den Standort der ehemaligen Dreifachsporthalle kommt, also am Anger. Die entsprechenden Flächen sind da und wir werden komplett die Schule 1:1 abbilden mit allen Funktionen, die die Schule jetzt vor Ort auch hat, inklusive eines kleinen Pausenhofes. Da gibt's ja auch immer für alles, wie so überall, entsprechende Vorschriften und Regeln einzuhalten, auch was das Thema Sicherheit, Evakuierung, Brandschutz angeht. Aber auch die ganzen Funktionen wollen abgebildet werden und wir haben da die entsprechenden Planungen schon fertiggestellt und von daher wird das gut funktionieren und die Schüler werden auf jeden Fall keinen Nachteil haben mit der Containerschule.
Das habe ich in den letzten Monaten öfter mal in diversen Facebook-Gruppen lesen müssen. Macht halt da was am Anger. Da wäre ja Platz gewesen. Jetzt haben Sie gesagt, naja, wir haben schon längst eigentlich was vor mit dieser Fläche. Ärgert Sie sowas, wenn Sie das so mitbekommen, dass dann von außen Vorschläge kommen mit, ihr könntet doch mal, die Stadt müsste das mal bauen, die müsste das mal bauen? Oder gehen Sie da ganz gelassen mit um oder sind Sie vielleicht gar nicht so online unterwegs?
Zwei Sachen spielen da rein. Ich bin nicht so extrem online unterwegs, aber nichtsdestotrotz bin ich da total gelassen, weil ich sage, das Wichtigste ist, dass man eine Kommunikation hat in der Stadtgesellschaft, dass sich Leute artikulieren und mit Ideen, Gedanken, aber auch mit Kritik dann letztendlich auch kommen und das bringt einen ja weiter, weil wenn man jetzt alles klaglos hinnehmen würde, wäre es auch nicht im Sinne des Erfinders und man muss mit den Dingen umgehen und man muss Antworten haben, man muss Lösungen haben und das ist in der Natur der Sache liegt, dass viele Leute unterschiedliche Meinungen und Sichtweisen haben. Ich finde, das ist in der heutigen Zeit was völlig Normales. Und ich denke, je entspannter man damit umgeht, umso besser für alle.
Miteinander ins Gespräch kommen, das ist ja bei Baustellen ganz normal. Also da sind ja viele, viele Aktive mit, viele, viele Hände mit dabei, viele Firmen mit dabei, viele Gewerke. Und nur wenn die alle zusammenarbeiten, kommt was Vernünftiges bei raus. Jetzt haben Sie vorhin schon angesprochen, es ist schwerer, auch die Firmen zu bekommen. Auch da hat sich so ein bisschen die Anforderungen der Firmen geändert. Die wollen heute nicht mehr bauen wie vor 20, vor 30 Jahren. Wie schwer ist es als Stadt, da überhaupt noch die richtigen Firmen zu finden und zu sagen, ja, wir haben hier ein Riesenprojekt, das ist toll, das ist so der Betrag, der da im Raum steht. Haben Sie das Gefühl, dass es einfacher oder schwerer geworden ist, so Ausschreibungen erfolgreich absolvieren zu können?
Wie alles kann man das so pauschal gar nicht beantworten. Das steht und fällt wirklich damit, wie die Auslastung im Baugewerbe ist. Also wenn das Gewerbe ausgelastet ist, dann sucht man sich natürlich auch die Aufträge und Partner, wo man relativ einfach zum Abschluss kommt. Weil man muss schon sagen, wir als Kommune, wir haben ja entsprechende Vergaberichtlinien. Das ist schon eine Hürde, über die man drüber muss, auch was alles zu bringen ist, was für Nachweise erforderlich sind. Von daher sind die Firmen natürlich gefordert, im Vorfeld einen gewissen Aufwand zu treiben. Und da überlegt man sich natürlich schon, will ich mir diesen Aufwand antun oder komme ich vielleicht relativ schnell zum anderen Auftrag? Also das ist immer das eine. Und das andere ist, dass Firmen heute anders arbeiten. Also zum Beispiel das Thema Lagerhaltung, das ist heute gar nicht mehr in dem Maße so wie noch vor 20 Jahren. Man muss heute sagen, der VW-Bus ist heute die Werkstatt und das Lager von vielen Firmen. Es wird just in time bestellt über den Großhandel. Man hat selber nicht mehr viel auf Lager. Hängt natürlich damit zusammen, dass die Preise auch sich relativ schnell in die eine oder andere Richtung entwickeln und dass die Dinge alle kurzlebig sind. Also auch dann zum Beispiel Beleuchtungskörper oder irgendwelche anderen technischen Ausbauteile. Nach einem Jahr gibt's wieder ein neues Programm, neues Produkt. Und man will ja immer aktuell sein. Also das sind alles so Punkte. Und was natürlich auch mit reinspielt, dass heute auch das ganze Thema Personalressource ein spezielles ist. Also man disponiert heute im Bereich des Personals ganz anders, weil wir einen Fachkräftemangel haben, weil man schauen muss, dass man auch was die Lohnkosten angeht, wirklich alles optimiert und maximiert. Und da gehört natürlich dazu, dass man sagt, naja, der Personaleinsatz hat einen entsprechenden Stellenwert, gerade für Firmen, die vielleicht von außerhalb kommen. Und das merken wir natürlich. Und da ist heute eine ganz große Rolle die Ausführungsfrist. War früher gar nicht so, wenn man mal vertraglich eine Frist vorgegeben hat und man hatte eine gewisse, sagen wir, Unschärfe, also das heißt, es hat länger gedauert, war das nie so ein großes Problem. Das ist heute komplett anders. Die Ausführungsfrist ist ein wesentlicher Bestandteil des Vertrags. Und wenn man da aus diesem Zeitfenster heraus ist, dann bedeutet es immer irgendwo Ärger. Und es geht dann auch berechtigt um Ansprüche, dass man sagt, die Preise müssen angepasst werden. Und das sind immer Dinge, wo man sagt, man versucht die natürlich zu vermeiden. Und das macht es natürlich insgesamt für alle Beteiligten nicht einfacher.
Ist es für einen öffentlichen Bauherrn schwieriger als für einen privaten Bauherrn? Die Vergabe haben Sie angesprochen. Das ist wohl so der größte Unterschied, dass man nicht einfach sagen kann, du Handwerker, mach mal ein Angebot und dann gucken wir mal, ob es klappt.
Weil man muss ja eins wissen, wir geben Steuergelder aus. Und von daher ist natürlich der Steuerzahler interessiert, das wirtschaftlichste Angebot zur Ausführung zu bringen. Ich sage das ganz bewusst, weil wirtschaftlich heißt nicht automatisch das Billigste, sondern da spielen viele Dinge mit rein, also auch Qualität, dann, dass man entsprechende Erfahrungen mitbringt, dass die Firma die entsprechenden Kapazitäten hat. Aber es gibt halt im Vergaberecht entsprechende Hürden und über Klippen, über die man umschiffen muss. Privat kann ich tun und lassen, was ich will. Wenn ich einfach sage, die Firma gefällt mir und ich habe gute Referenzen, dann kann ich direkt beauftragen. Wir müssen hier im öffentlichen Bereich überwiegend über Ausschreibungsverfahren diese Aufträge generieren. Und alles, was damit zusammenhängt, ist dann zu beachten, auch was an Unterlagen beizubringen ist. Da gibt es Dinge, die müssen beim Angebot mit abgegeben werden. Da gibt es auch keine Nachfrist. Entweder die Unterlagen sind da, dann kann das Angebot gewertet werden. Wenn die Unterlagen fehlen, gibt es Möglichkeiten bei gewissen Unterlagen, dass man sie nochmal nachreichen kann. Andere Unterlagen müssen verbindlich da sein. Auch was das ganze Angebot angeht, Sie können das Angebot nicht verändern. Es muss so abgegeben werden. Und auch noch eine Hürde ist, dass die Vergaben heute alle digital erfolgen. Das heißt, es gibt eine Vergabeplattform, mit der muss man sich auseinandersetzen als Firma. Privat ist es oft so, man ruft den Handwerker an, bespricht mit ihm die Maßnahme auf der Baustelle oder halt auch beim Umbau im Haus. Die Dinge werden abgesprochen, dann wird ein grober Preis festgelegt. Wenn der passt, dann gibt es per Handschlag einen Auftrag und dann wird das auch abgewickelt. Das ist im kommunalen Bereich, im kommunalen Bauen so nicht möglich.
Jetzt haben Sie gesagt, die Preise sind im Angebot festgeschrieben. Wie viel Spielraum hat man denn dann eigentlich, wenn jetzt so wie im letzten Jahr die Preise für Baustoffe durch die Decke gehen? Sagt man dann als Stadt, naja, jetzt haben wir Glück gehabt, jetzt müssen wir es so günstig kriegen, oder springt dann einfach mal ein Anbieter ab und sagt, nö, es geht nicht mehr?
Ja gut, ganz so einfach ist es nicht. Man bindet sich natürlich. Also mit Abgabe des Angebotes verpflichtet man sich im Endeffekt, auch wenn man das wirtschaftlichste Angebot dann hat und die Bezuschlagung erfolgt, dann ist der Vertrag geschlossen. Jetzt ist es natürlich die letzten 2 Jahre relativ schwierig gewesen, auch für Firmen entsprechende Angebote ja am Markt zu platzieren. Aber irgendwo muss man natürlich auch ein Stück weit ins Risiko gehen. Das ist das sogenannte unternehmerische Risiko, Gewinn und Wagnis. Das geht ja einmal in die eine, aber manchmal auch in die andere Richtung. Da muss man natürlich entsprechend auch den Markt gut kennen und dann spielt eben wieder so ein Thema rein, die Ausführungsfristen. Habe ich jetzt einen Auftrag, den ich innerhalb der nächsten 4 Monate abwickeln kann, dann kann ich relativ gut kalkulieren. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Auftrag oder ein Angebot habe, wo ich sage, der zieht sich über 2 Jahre, dann ist es natürlich relativ schwierig zu sagen, ja, wie werden sich die Preise entwickeln. Gerade jetzt in der Zeit, wo man sagt, die Preise sind unkalkulierbar gewesen und durch die Decke gegangen, gerade durch die Materialverknappung, das macht es natürlich schwer. Es gibt dort Möglichkeiten über sogenannte Preisgleitklauseln, das entsprechend abzubilden. Aber es ist ein relativ komplexer Bereich. Jo, also das macht es für alle Beteiligten wirklich nicht einfacher. Deswegen ist es am besten so, man hat die Dinge überschaubar und kann dann auch entsprechend kalkulieren.
Was macht denn Ihren Job so spannend? Wenn Sie jetzt vor einer Schulklasse stehen würden, so Berufsbildungsnachmittag oder so, wie würden Sie die jungen Menschen davon überzeugen zu sagen, jo, das hier ist ein Job, der macht Spaß, den macht man lang und ich will Ihnen jetzt gar keine Argumente wegnehmen.
Das Berufsbild des Architekten ist wirklich ein ganz, ganz interessantes. Es geht schon damit los, dass man im Normalfall immer Unikate baut. Also wir sind ja hier nicht im seriellen Bauen unterwegs. Das heißt, jedes Bauvorhaben ist immer wieder neu. Man hat immer wieder mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun. Das macht es natürlich auch spannend, aber manchmal auch etwas anstrengend. Es bedeutet aber auch, dass man sich mit der Zeit dann wirklich so eine gewisse Fertigkeit entwickelt, mit den unterschiedlichsten Menschen zu einem einzigen Bauvorhaben oder zu einem Bauziel, dass man dort einen gemeinsamen Weg findet und man sich darauf auch abstimmt. Das andere sind natürlich die Menschen, mit denen man zu tun hat, also die für dieses Bauvorhaben dann letztendlich auch die Ansprechpartner sind. Das sind zum Beispiel dann die Schüler, das sind Schulen, das sind Kindergärten, das ist auch eine Feuerwehr oder auch eine Kirche. Wir haben ja hier in Coburg relativ viel Gebäude, also 150 Stück so in etwa, die das Hochbauamt betreut, aber auch vermietete Immobilien. Also man hat mit ganz, ganz vielen Menschen zu tun und die, wie gesagt, die Tätigkeiten wechseln. Jedes Mal, also es wird nicht langweilig.
Seit August 89 im Dienst der Stadt, da hat sich nicht nur die Stadt verändert, da haben wir alle uns verändert und es haben sich auch die Anforderungen nochmal verändert. Wenn wir jetzt mal die verschiedenen Gebäude uns nochmal anschauen, vielleicht fangen wir nochmal mit den Schulen, nochmal ein bisschen ausführlicher mit den Schulen an. Nicht nur die Digitalisierung, dass es jetzt überall Netzwerkanschlüsse und so weiter geben müsste. Die Pädagogik spiegelt sich ja in den Gebäuden wieder und da die Pädagogik sich geändert hat, müssen sich die Gebäude auch ändern, obwohl sie vielleicht noch ganz gut in Schuss sind.
Was heute wirklich ein zentraler Punkt ist, ist Multifunktionalität. Also man hat nicht wie früher nur eine Funktion in einem Raum, sondern Räume müssen viel können. Das kann sein, dass man sagt, am Vormittag Schule, dann hab ich Mittagsbetreuung. Ich habe Nachmittag vielleicht Hausaufgaben, die ich dort mache. Also das ganze Thema Ganztagsschule ist abzubilden. Dann auch die Arbeit in den Gruppen wird heute ganz anders durchgeführt. Also viele Kleingruppen, auch intensiv, Themen, die intensiv bearbeitet werden. Dann auch, was so den ganzen Anspruch angeht an die Einrichtung, das ist natürlich ein Thema. Früher gab es die Tafel mit dem Schwamm und ein Waschbecken, Schulmöbel, die relativ unbequem waren. Heute ist der Anspruch auch ganz anders an die Materialität. Auch was die Nachhaltigkeit angeht, hat man heute ganz andere Vorgaben und Erwartungen, das muss man sagen. Auch das Thema Akustik, das sind alles Dinge, Farben, die spielen mit rein. Und man sagt, es gibt ja Möglichkeiten über die Farben. Da gehört natürlich dann auch das Licht dazu. Also man kann mit LED relativ viel machen. Auch die Tageslichtnutzung in Verbindung mit der Beleuchtung sind heute alles Themen. Dann auch das ganze Thema Behaglichkeit, Raumluftqualität. Gerade durch Corona haben wir ja gemerkt, wie sensibel das Thema Raumluft ist. Also gerade das Thema CO2. Man hat ja da als Mensch kaum eine Sinneswahrnehmung, eine Temperatur spüre ich aufs Zehntel Grad, eine dicke Luft, die merkt man eigentlich so gut wie gar nicht. Erst wenn es wirklich nicht mehr auszuhalten ist oder Leute einschlafen. Das sind ja alles Punkte, denen wir heute uns stellen müssen, die also in den Bereich Gebäudetechnik gehen, technische Gebäudeausrüstung, wie es genau heißt. Und das sind alles Punkte, die machen auch diese ganzen Bauverfahren relativ aufwendig und auch teuer, auch im Nachgang, was den Unterhalt angeht, diese ganzen technischen Anlagen zu warten, ist heute schon ein anderes Thema als vor 25 Jahren. Und da habe ich jetzt die IT noch gar nicht genannt.
Bleiben wir doch mal beim Wandel. Ich habe irgendwann mal in einem Gespräch den Güterbahnhof mit dem Potsdamer Platz verglichen. Also wenn man vor 20 Jahren mal nach Berlin gefahren ist, da stand der Sony Center in der Mitte und außenrum war Brache. Da war nichts, da war Wiese. Und das ist über die Jahre voller geworden. Wenn das Globe jetzt unten fertig ist, kann das den gleichen Anzugspunkt haben für dieses ganze Areal. Und wie spannend ist es, da so ein neues Stadtviertel eigentlich aufzubauen, wo früher nichts war im Vergleich zu den sonst anstrengenden Arbeiten im Bestand?
Eine spannende Aufgabe, da geht es ja eher um den Bereich Stadtplanung. Und es gibt ja mittlerweile so diesen Begriff der Pole, also das Globe wäre dann quasi der Südpol. Und wenn man jetzt mal die Entwicklung am ehemaligen Schlachthofareal sieht, mit den ganzen Bauten, die die Hochschule dort plant und auch mit der alten Kühlhalle, dann könnte man sagen, das ist der Nordpol und dazwischen ist noch ganz viel Entwicklungsfläche und da wird sich auch sehr viel tun. Ich meine, man muss ja dazu sagen, das war ja eine Fläche, die intensiv industriell genutzt wurde und da noch im Besonderen als Güterbahnhof. Das ist ja schon, man sagt auch eine Konversion, wo man eine komplett neue Nutzung dort etabliert. Und das macht es halt auch spannend vor dem Hintergrund. Und man sagt, man will aber auch gewisse Teile dort erhalten, weil die natürlich als Meilenstein oder sagen wir als Referenz für die alte Nutzung stehen und auch sagen wir den Ort definieren. Auf der anderen Seite ist da natürlich wahnsinnig viel an Entwicklung, wo man immer überlegen muss, wie viel will man im Vorfeld steuern und regeln und wie viel lässt man einfach zu, dass man sagt, es entwickeln sich Dinge. Und das ist vielleicht da unten am Güterbahnhof auch so ein Thema. Man muss ja sagen, mit der Nutzung der alten Pakethalle, ja sehr niederschwellig, einfach mal als Halle und mögliche Event-Location, das war ja wie eine Pionierarbeit da unten. Also da haben sich Dinge entwickelt. Das Gelände ist auch in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Die Coburger haben das Gelände dann auch erstmalig wirklich dann auch einmal erlebt. Und über diese Schiene hat sich ja das ganze Areal da unten schon vor vielen, vielen Jahren etabliert. Und jetzt ist es dann die logische Konsequenz, dass man sagt, der Schritt zwei nach den Pionieren kommen dann die Siedler. Und dass man jetzt sagt, okay, jetzt gilt es einfach zu definieren, was dort unten entsprechend sich entwickeln soll. Und das ist ja ein Prozess, der ist jetzt mit dem Glob im Süden, mit der alten Pakethalle im Westen und mit dem, was im Norden am ehemaligen Schlachthof-Areal geschehen oder was da geschieht, natürlich eine ganz spannende städtebauliche Herausforderung.
Aber bei weitem ja nicht die einzige, die vor uns liegt. Wenn man sich die Ketchen-Vorstadt heute anschaut, Albertsplatz früher, als ich noch in der Schule war, Parkplatz heute nicht mehr wiederzuerkennen. Jetzt auf der anderen Seite vom Marktplatz steht es dann im Steinweg ja auch noch an. Wie stellen Sie sich das einfach mal vor, sagen wir mal so in 20 Jahren?
Ja, das ist eine gute Frage. Da bräuchte ich eigentlich eine Glaskugel. Ich kann vielleicht, man muss vielleicht auch nochmal zurückschauen, wenn man jetzt sieht, was in den letzten Jahrzehnten in den entsprechenden Sanierungsgebieten passiert ist, dann muss man sagen, das sind alles positive Entwicklungen. Und Sie haben es ja gerade gesagt, den Albertsplatz, wenn man jetzt nimmt, wie er noch vor 10 Jahren ausgesehen hat, die Ketchen-Vorstadt und wie, was das jetzt für eine Wohnqualität hat, was das für ein Quartier ist. Ich bin immer wieder total begeistert, wenn ich an dem Brunnen stehe und sehe, wie die jungen Familien mit den Kindern dort wirklich den Brunnen, dieses Wasserspiel und den Ort genießen, dann muss ich sagen, geht mir wirklich das Herz auf. Und dann weiß man auch, man hat nicht so viel falsch gemacht. Und ich bin 100% überzeugt, dass auch die jetzt anstehenden Sanierungsmaßnahmen im Steinweg, dass die gleiche Qualität haben werden. Natürlich unter anderem Vorzeichen. Das ist einmal ja der Ort als solches, dass man sagt, was will man dort entsprechend etablieren? Was soll dort passieren? Jedes Quartier ist ja immer ein bisschen anders zu sehen. Und natürlich, wir leben jetzt im Jahr 2023 und das Ganze soll ja für zukünftige Generationen sein. Also heißt, das Ganze definiert sich jetzt auch ein Stück weit neu. Und da bin ich also 100% überzeugt, dass die Qualität, die es braucht, dass die dort auch letztendlich umgesetzt wird. Man hat mittlerweile relativ viel Erfahrung in den Sanierungen. Und wenn man jetzt, wie gesagt, nochmal die Entwicklung sieht und mal auch mal Leute hört, die schon länger nicht mehr im Coburg waren, die können es immer gar nicht glauben und sagen, Wahnsinn, wie toll sich das, aber auch wie stimmig sich die Dinge entwickelt haben, weil das muss man auch sehen. Ich meine, wenn man sieht, wie in den 70er, 80ern in so einer Stadt wie in Coburg letztendlich Stadtentwicklung erfolgt ist und wo man heute sagt, naja, ob das alles so toll war, darüber kann man sich unterhalten. Aber ich denke, so diese sensible Herangehensweise, diese kleinteilige Herangehensweise, auch die Einbeziehung der vorhandenen Bausubstanz, das, was erhaltenswert ist, aber auch, dass man die ganze Stadtgesellschaft mit einbezieht, also das ganze Thema, wie komme ich ins Gespräch und wie binde ich den Bürger mit ein? Das hat ja einen ganz anderen Stellenwert und eine ganz andere Qualität. Man sieht es jetzt am Wochenende zu dem Thema Green Deal, gab es tolle Veranstaltungen, gab eine tolle Beteiligung der Bürger. Und das sind ja alles Dinge, die heute ganz, ganz wichtig sind bei der Planung und Realisierung von solchen Quartieren.
Wenn man so Stadtführungen machen lässt, oder egal ob in Coburg oder jetzt irgendwo anders, ich mal, dann gibt es immer, ja, da gab es mal einen Hofbaumeister, der hat da umgesetzt, wie er sich so das vorgestellt hat. Gibt es denn in Coburg eine Ecke, wo man sagen kann, ja, das ist ein Kosak, oder ist vielleicht eine Handschrift irgendwo so eher verdeckt, wo sie sagen, ach ja, da haben wir so viel reingesteckt und das ist so ein Gebäude, das schaue ich mir gerne an oder da erinnere ich mich immer dran, wie ein Kunstwerk.
Ob es speziell einen Kosak geben muss, das will ich jetzt mal so dahingestellt lassen. Es gibt natürlich viele Projekte, mit denen ich mich in den letzten Jahrzehnten beschäftigt habe, wo ich sage, ja, da schaue ich immer noch ganz gerne hin. Aber ich muss ganz klar sagen, das Glob, das steht für sich. Und das ist vielleicht auch, weil es jetzt das letzte Projekt ist, wo man die ganze Erfahrung mit einbringt. Aber natürlich auch, weil es so außergewöhnlich ist, das steht für sich. Ich will aber auch an der Stelle nochmal ganz klar sagen, die Arbeit an der alten Kühlhalle, das war also eine meiner schönsten Arbeiten. Ich habe es schon so oft gesagt, auch im Zusammenspiel mit der Firma Raab, die man hier wirklich nochmal nennen kann. Das war so ein gutes Miteinander und da haben wir auch ganz, ganz viel geschaffen. Das Gebäude stand ja auch kurz vorm Abbruch. Also die Entscheidung wird entsprechend mit der alten Bausubstanz weitergearbeitet oder reißen wir es weg und machen was Neues. Aber natürlich auch die alte Pakethalle ist auch so ein Bauvorhaben, was mir ans Herz gewachsen ist. Ja, so in dem Bereich. Also man kann wirklich sagen, Schlachthof, Güterbahnhof, Saal, da würde ich mich jetzt vielleicht so am liebsten verorten. Man muss auch sagen, es hängt ja immer mit den Menschen zusammen, die damit beteiligt sind. Das ist ja nie eine Einzelleistung und das ist mir auch an der Stelle wichtig. Das ist immer ein Gemeinschaftswerk, das ist eine Teamleistung. Und mir ist das Team immer schon wichtig gewesen und auch die Zusammenarbeit im Team, dass die Chemie passt. Das ist auch wichtig, dass man, auch wenn es mal unterschiedliche Meinungen gibt, dass man sich aber dann trotzdem wieder zusammenfindet und dass man aber auch sich den Raum einräumt, mal für man eine andere Blickrichtung oder vielleicht auch mal für konträre Meinungen, aber dann miteinander trotzdem wieder an einem Strang zieht. Und das sind die Dinge, die mir so in der Rückschau dann immer bleiben.
Dann haben wir eigentlich jetzt eine runde Sache. Passt, haben wir den Bogen wieder zum Anfang geschaffen, die einmal 360 Grad durch Coburg durch sind wir am Globe wieder angekommen. Ich sage danke für die Zeit und wünsche dann eine schöne Eröffnungsfeier.
Jo, vielen Dank und ich freue mich schon, den einen oder anderen in Coburg im Klo begrüßen zu können. Ich habe ja auch einige Führungen gemacht, da haben die meisten gesagt, sie kommen auf jeden Fall. Und wenn das so ist, dann haben wir immer ein volles Haus. Das ist ja das Wichtigste für die Künstler und fürs Landestheater. Ja, und dann schauen wir mal, was dann mit der Rocky Horror Show im Klo passiert.
Dann im Renate Schmidt Gedächtnis-Outfit?
Ja, lassen wir uns mal überraschen.
Bevor ihr mir jetzt aber die Bude einreißt, wir haben ja noch ein bisschen Hausaufgaben zu erledigen. Denn wir müssen nochmal klären, was genau jetzt diese fliegenden Bauten sind. Also bitte, Peter Kosak.
Der Verwaltungsduden.
Dabei handelt es sich um bauliche Anlagen, die für einen befristeten Zeitraum erstellt werden, genutzt werden und dann auch wieder entfernt werden, also zum Beispiel Containerlösungen, aber auch Zelte. Alles das, was man wirklich nur zeitlich begrenzt, sagen wir 2-3 Jahre entsprechend nutzen will, das fällt unter diese Rubrik fliegende Bauten. Und auch dafür muss es bauordnungsrechtlich entsprechende Anträge und Genehmigungen geben.
Und allein dazu gäbe es wohl noch viele Worte, die wir weiterhin im Verwaltungsduden unterbekommen würden. Ihr könnt übrigens mal auf die Homepage coburg.de gehen und da mal fliegende Bauten eingeben in den Suchschlitz. Da findet ihr dann eine noch ausführlichere Definition und wenn ihr wollt, auch den Hinweis auf die passenden Gesetzestexte. Damit sind wir fertig für heute. Der Hirsch ist dann mal weg.